Ich habe so einen trockenen Mund.
Das wär ein guter Cold Opener.
Ja, genau. Ich habe einen total trockenen Mund, weil ich einfach viel zu viel knoblauchhaltige Soße gegessen habe.
Gut, dass wir diesen Podcast aus der Ferne aufnehmen. Und jetzt ist das Intro.
Kannst du glauben.
Lecker. Wer ist eigentlich dran?
Na du!
Oh.
Willkommen bei Quality Downtime. Wir verkürzen die Wartezeit auf euren nächsten Spieleabend mit unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quality Downtime, eurem Podcast für die lange Zeit zwischen den Spieleabenden. Ja, wir verkürzen wieder eure Wartezeit zwischen den Spieleabenden mit einem Fachgespräch. Und ein Fachgespräch mache ich natürlich nicht alleine. Ich habe mir wieder einen Gast dazu eingeladen und das ist heute der Benny. Hallo Benny.
Hallöchen.
Willst du dich mal vorstellen?
Ja, mein Name hast du ja schon gesagt. Benny von Boardgame Raccoon oder besser gesagt, ich bin Boardgame Raccoon, weil kleiner Ein-Mann-Verlag, Autorenspiele und ja, jetzt schon seit 10 Jahren dabei in der Spielewelt.
Ja, cool. Das ist als Ein-Mann-Betrieb natürlich dann schon ziemlich, also ich stelle mir das ziemlich heftig vor, weil du ja dann wirklich auch alles machst, ne? Also auch die Buchhaltung und so. Das heißt, man darf sich das wahrscheinlich nicht so vorstellen, dass du einfach dein kreatives Leben ausleben kannst, sondern da steckt wahrscheinlich auch noch sehr viel Arbeit dahinter.
Das Disclaimer, wann wir aufnehmen, wir nehmen an einem Tag auf, wo die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung eigentlich dringend fertig sein müsste, aber noch nicht ist und die Umsatzsteuererklärung vom letzten Jahr auch noch wartet. Man kann alles machen, man muss aber auch alles machen. Das ist so ein bisschen immer bei Ein-Mann-Sachen das Problem. Aber es ist nicht, dass man dieses ich lebe meinen Traum, indem ich einfach nur da liege und über Spiele nachdenke. Das ist richtig. Aber gehört halt dazu. Und wie bei jedem Job, sage ich mal, gibt es ja immer Sachen, die man lieber macht und die man nicht so gerne macht. Und Buchhaltung müssen wir nicht drüber diskutieren, auf welche Seite das gehört.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Na gut. Ja, pass mal auf. Ich habe die erste Frage. Wie immer, kennst du die Fragen bereits? Du durftest auch eine Frage wegstreichen, aber eine feste und durch deine eigene ersetzen. Aber eine feste Frage habe ich für dich und die genauso, die kennst du natürlich auch. Und zwar, was war in letzter Zeit deine schönste Beschäftigung außerhalb der Welt der Spiele?
Also momentan ist so ein bisschen meine Oase, sage ich mal, meine Aufladoase, so ein bisschen das Trailrunning geworden.
Wow, laufen,
soll,
okay.
Soll oder muss ich Trailrunning erklären? Also es ist vom Prinzip her durch die Pampa, über Wanderwege, offiziell laufen, de facto dann aber auch mal wieder mittendrin gehen, vor allen Dingen, wenn es bergauf geht. Mhm. Und einfach so ein bisschen draußen sein, Natur, endlich vom Prinzip her Stille. Aber man hat ja doch meistens Musik oder einen Podcast auf den Ohren, manchmal sogar einen Spiele-Podcast. Mhm. Und einfach auch ein bisschen körperlicher Ausgleich zum die ganze Zeit am Tisch sitzen und spielen und meistens auch noch dabei ungesunde Sachen essen, ist das ganz schön, dann mal so rauszugehen, zu rennen und dabei ungesunde Sachen zu essen.
Aber das, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz interessant. Ich bin auch der Typ, sage ich mal, wenn ich im Training bin, höre ich beim Laufen Podcasts. Aber wenn ich, sage ich mal, mich anstrengen will oder wenn ich weiß, ich fange jetzt wieder an, weil ich lange nichts mehr gemacht habe, dann brauche ich Musik. Und zwar aufpushende Musik. Dann brauche ich irgendwie einen Electric Callboy, was mich den Berg hochtreibt.
So richtig quasi. Viele Beats per Minute, damit man so die Schrittfrequenz anpassen kann.
Ja, ja.
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie lang und wie weit man, an welcher Stelle der Strecke man ist und wie groß die Erschöpfung ist und auch nach Tageslaune. Manchmal möchte man ja auch dann einfach dabei unterhalten werden, wenn man dann wieder, keine Ahnung, schon eigentlich ziemlich durch ist und es dann gerade ein langweiliger Teil des Weges ist und dann, jetzt schon wieder Musik, ja gut, dann lieber irgendwas hören, womit man auch unterhalten wird. Ja, wenn es dann wieder irgendwie Oh, ich wollte eigentlich schon vor 3 Stunden da sein. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, den Berg hoch. Dann, dann lieber die Musik mit ein bisschen mehr Beats per Minute. Dann geht das auch. Und man kann dabei auch sehr schön über Spiele nachdenken, während man da so unterwegs ist.
Absolut, absolut. Okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die ist von Daniel vom letzten Mal. Und zwar: Was ist das mutmaßlich schlecht bewertete Spiel deiner Sammlung und warum behältst du es trotzdem?
Das ist aber schon so ein bisschen die Peinlichkeitsfrage, oder? Also meistens sind das ja die, also wie erwischt man euch? Aber also bei mir ist es, Grüße an alle Millennials und Älteren, Buffy, Gefahr über Sunnydale.
Oh, das habe ich sogar auch schon mal mit geliebäugelt mit dem Spiel.
Tu es nicht, kann ich dir sagen.
Tu es nicht. Es gibt auch ein Angel-Spiel, was du crossovern kannst, glaube ich. Oder war das Xenon Herkules? Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß, dass bei Xenon Herkules so ein Rollenspielsystem auch noch gab. Ich habe noch in irgendeinem alten, ich glaube in meinen alten Köpfen Skies Packung ist noch ein Fantasy Flight Verlagsprogramm von 95 drin oder so. Und da ist nämlich die Xenon Herkules Rollenspielwerbung drin, die ich als Kind, ich will das haben.
Ja, ja. Aber Buffy, was hat dich dazu getrieben? Die Serie selber oder war das einfach ein Zufallskauf?
Also der Grund, warum ich noch habe, ist, dass es quasi meine, also spielerische Erinnerung an meine WG-Zeit ist. Meine Mitbewohnerin, also wir hatten 2 Wohnungen. Also als WG 2 Wohnungen übereinander direkt. Und ich war mit der einen unten und oben waren nochmal 3. Und die, mit der ich zusammen unten gewohnt habe, die war riesiger Buffy-Fan. Und dann war irgendwann, ich habe keine Ahnung mehr, bei welchem Shop, aber irgendwo gab es in einem Online-Shop, wo ich sowieso irgendwas bestellt habe, im November müsste das gewesen sein, gab es halt dieses Spiel für 3 Euro zusätzlich noch dazu. Und ich habe mir Sparfuchs, wie ich damals war, offensichtlich, genötigterweise, gedacht, habe ich doch schon Weihnachtswichtel geschenkt, falls ich meine Mitbewohnerin ziehe. Habe ich aber natürlich nicht. Und dann hatte ich dieses Spiel an der Backe. Und aber es hat sich natürlich dann zu einem WG-Klassiker gemausert. Also ja, es wurde schon relativ viel dann gespielt, vielleicht auch nicht so ernst, aber das gehört ja dann auch dazu und das ist so ein bisschen erinnerungsverknüpft. Also ich behalte es aus Nostalgie, weil es mich an Personen erinnert. Ich nehme an, das wird die Standardantwort sein, warum man ein Spiel behält, weil damit ja bestimmte Erinnerungen einfach verknüpft sind. Was ja dann wiederum für das Spiel spricht, auch wenn es Buffy Gefahr über Sunnydale ist.
Ja, aber ich habe die Serie auch geguckt. Ja, zeitweise gar nicht mal so schlecht.
Also ich glaube, in einer gewissen Generation hat sie also kann zumindest was damit anfangen und hat mindestens mal eine Folge geguckt.
Ja, das denke ich auch. Okay, dann kommt deine Frage. Und zwar, welches Brettspiel-Cover würdest du dir ins Schlafzimmer hängen?
Ich habe ja eigentlich ein bisschen gehofft, dass ich meine eigene Frage nicht beantworten muss, weil das ein bisschen die Fangfrage ist. Also was man da hängt, kann man ja auch auf mehrere Arten beantworten. Je nachdem, also no King-Shaming auch bei dieser Frage, ob man da sich jetzt einen Mittelaltermann guckt aus einem mittelalterlichen Stadt aus dem Cover raus, Lohhausen-Cover hinhängt. Aber ich glaube einfach von wie artsy und wie, also sowohl einerseits artsy, andererseits auch schön Fantasy nerdig betont ist es das Beast-Cover.
Ah, okay. Also ja, interessant. Ist trotzdem ein bisschen düster fast, finde ich, fürs Schlafzimmer. Also direkt Albträume inklusive quasi.
Ja, man muss ja seine dunkle, also die dunkle Seite auch ein bisschen ausleben.
Ja, okay. Ja, das ist eine interessante Wahl. Ist eigentlich ein schönes Cover, ne? Aber hat natürlich dann auch diesen leicht düsteren Touch.
Ja, es hat ein bisschen düster, aber auch, also die Beasts sind ja auch nicht unbedingt böse bei dem Spiel. Also, ne, sie sind ja auch schon so eher so teilweise auch so ein bisschen Spirit Island-mäßig, ja, dass sie eigentlich dann die Natur verkörpern und das, ne, also es ist so, Aber es ist auf jeden Fall nicht das shiny, happy people, fröhlich, happy mochi. Das happy mochi Cover wäre der Kontrast dazu. Das ist schon richtig.
Okay. Dann machen wir was Nächstes und dann weiß ich schon, welches Spiel das wahrscheinlich nicht ist. Aber die Frage ist, stell dir vor, du bist für immer in einem Spiel gefangen. Welches wäre die Hölle?
Also prinzipiell kann man ja schon mal jedes Wargame eigentlich sagen.
Ja, ja.
Oder ganz speziell sowas wie The Grizzled oder This War of Mine, was ja auch an sich großartige Spiele sind. Aber gehen wir mal lieber woanders hin und nehmen mal Robinson Crusoe. Also erstmal vom Prinzip her, das Setting, also alleine auf der Insel ist schon mal nicht schön. Und wenn die Realität auch noch genauso gnadenlos ist wie dieses Spiel, also einmal eine Sache entschieden und irgendwie 4 Karten später, zack, Bein ab. Wetterwürfel, ja, schade, das ist wohl verloren. Dann ist jetzt bei den momentanen Temperaturen, die in letzter Zeit, hat man sich genauso gefühlt. Und ich glaube, wenn Robinson Crusoe die Realität genauso ist wie Robinson Crusoe das Brettspiel, dann wäre es eine sehr kurze Hölle.
Ja, das kann man so sagen. Ja, Robinson Crusoe, ich glaube, das ist immer noch das, man kann es immer nur wieder sagen, was ich immer wieder gehört habe. Ich habe selber noch nie gespielt, aber ich glaube, dass viele sagen, es krankt einfach am ersten Szenario, dass das mit das Schwerste ist und dass dir das am meisten einen mitgibt, sage ich mal.
Ja, also es macht aber auch trotzdem Spaß. Also es ist halt hart, aber es ist schon ein unglaublich gutes Spiel. Also auch abgesehen von der Härte und es hat einfach tolle Ideen und es erzählt auch immer eine Geschichte. Also man hat danach immer was zu erzählen und wenn es das verdammte Gewitter, das wegen des Wetterwürfels kam, das einem dann das alles holznass gemacht hat. Ja,
ja.
Schade.
Kennst du Naufragos? Das geht so in die ähnliche Richtung. Das ist so semi-kooperativ.
Sagt mir jetzt erstmal nichts.
Ja, das ist auch sehr, also ich glaube, das krankt auch vor allen Dingen an seiner schlechten Anleitung. Deswegen ist das, glaube ich, nicht gut angekommen. Aber das geht genauso. Es hat auch so ein Kartensystem, wo du irgendeine Entscheidung triffst, dann kommen entweder Karten rein oder raus. Und wenn du halt irgendwas tötest, eine Babykatze, sage ich jetzt mal, dann kommt irgendwann die Mamakatze und macht dir das Leben schwer, so nach dem Motto. Das ist halt auch so ein System, ne?
Ja, also dieses Kartensystem von Robinson Crusoe, dass man das nicht nochmal wieder gesehen hat irgendwo anders, das hat mich, wundert mich eigentlich immer noch ein bisschen. Weil das wirklich, wirklich schön ist ja auch. Also also es fühlt sich halt wirklich nach Impact an. Gut, der Impact ist meistens negativ, aber es ist ein Impact. Also dass die Sachen wirklich was bedeuten, die man da macht.
Dafür, du hast zwar die Entscheidung, aber die Entscheidung hat oft negative Konsequenzen, deswegen kann ich verstehen, dass man auf dieser Insel zumindest nicht leben möchte. Dann kommen wir zu einem nächsten Worst-Case-Szenario neben der Insel. Und zwar sagen wir, du bist mit Freunden im Wanderurlaub in einen Schneesturm geraten. Du findest eine Hütte mit Kamin. Es ist abzusehen, dass ihr in geraumer Zeit nicht gerettet werdet und ihr habt weder Strom noch Empfang. In einem Schrank in der Ecke stehen nur das klassische Cluedo, ein recht aktuelles Trivial Pursuit und das originale verrückte Labyrinth. Mit welchen Spielen würdest du die Hütte heizen und mit welchen würdest du spielen, um dir die Zeit zu vertreiben? Oder würdest du frieren, um Abwechslung zu haben?
Wir sind ja wieder in einer Überlebenssituation, das zieht sich ja ein bisschen durch. Deshalb muss man da schon sehr, sehr genau überlegen, was man da macht. Und ich habe mich sehr strategisch entschieden.
Okay.
Quizspiele sorgen ja immer nur für Streit untereinander. Vor allen Dingen, in dieser Hütte können wir ja auch nicht irgendwie überprüfen, ob eine Antwort richtig ist. Also, ne, vielleicht
das stimmt,
doch richtig,
ihr habt gar keinen Empfang.
Es ist also nur Streit, was dazu führen würde, dass keiner überlebt. Er würde sich dann einfach alle tot in dieser Hütte finden, um das Türmchen passiert verteilt. Deshalb lieber ab in den Kamin damit.
Okay.
Cluedo aus dem Gleich, also Cluedo gibt dann auch nur noch Ideen für Morde. Und das bedeutet wahrscheinlich, würde einer überleben und ich bin ziemlich sicher, dass ich es nicht wäre. Deshalb ebenfalls ins Feuer, aber verrücktes Labyrinth, immer noch gut. Es hat auch Abwechslung drin, wenn man die Teile irgendwie ein bisschen anders am Anfang macht. Und wenn man kein Spiel hätte, dann würde man sich ja gegenseitig auch auf den Geist gehen und würde wieder keiner überleben. Deshalb, das sollte bleiben. Das erhöht auf jeden Fall die Überlebenschance für alle.
Okay. Ja, das, ich finde, das sollte Ravensburger in Zukunft dann auf die Verpackung schreiben. Erhöht die Überlebenschance für alle.
Ist ein guter Untertitel. Also, das, also wenn man aufs Spiel schreiben kann, das beste Kartenspiel aller Zeiten, dann kann man auch draufschreiben, erhöht die Überlebenschance für alle. Das ist in Ordnung.
Okay. Dann die nächste Frage. Die war von Peter gewesen. Also es freut mich, dass alle Fragen, die von den Gästen eingestellt wurden, auch tatsächlich überlebt haben und nicht rausgestrichen wurden. Das heißt, ich habe sehr kreative Gäste hier. Ein Flaschengeist erfüllt dir einen Wunsch. Du kannst ein Brettspiel deiner Wahl vergessen, um es noch einmal völlig neu zu erleben. Welche Erinnerung opferst du?
Oh. Aus dem einfachen Grund, weil es, also das, mein erstes Exit-Spiel war mindblowing.
Okay.
Also was man da machen kann und also als das frisch rauskam zum ersten Mal und wow und ah, wie kriegen wir das raus? Was? Man muss die Schachtel umdrehen und da steht was auf dem Cover. Oh mein Gott! und einfach auch, also es natürlich, also im Nachhinein denkt man sich mal, ja klar, es lag doch auf der Hand, mach Escape Rooms als Brettspiel. Aber das zu machen und wie das umgesetzt war, das war schon wow, und die ganzen Rätsel da drin, am Anfang war das irre. Heute, also aktuell würde ich, also spiele ich keine Exits mehr, weil man, ich finde das System langsam für mich ein bisschen langweilig, aber ich, das ist ja Geschmackssache. Aber das einfach nochmal komplett von Anfang an zu erleben. Und bei den meisten anderen Spielen habe ich auch, also ich meine, die Zuhörenden hören gerade einen Brettspiel-Podcast, die werden ja auch das gleiche Problem haben, dass es sehr, sehr viele Spiele gibt und man eher das Problem hat, dass man ein Spiel zu wenig spielt oder dann jedes Spiel nur einmal spielt, dass man wieder neu hat, weil dann kommt ja schon wieder das nächste, das man haben möchte. Aber eigentlich ist es ja schon so, dass viele Spiele besser werden, je öfter man sie spielt. Also wenn ich mir jetzt so ein Seti angucke, das möchte ich ja schon öfter mal spielen. Und ist beim ersten Mal natürlich auch, wow, was kann ich alles machen? Aber es wird ja auch besser, je öfter man spielt. Aber so ein Exit mal komplett neu zu erleben und was man da alles für Sachen machen kann, war wäre ich dem Flaschengeist ein wenig dankbar.
Okay. Also ich bin immer bei so Exit-Spielen, das ist nicht meine Art Spiel oder meine Art zu denken. Solche Spiele schaffen es einfach nur, dass ich mich dumm fühle, im Grunde genommen. Und dann kommt auch noch Zeitdruck dazu bei den Exit-Spielen und dann denke ich, boah, nee, das ist halt krass gar nicht das, was ich mag. Aber ich verstehe total, was du meinst. Wenn du irgendwie was hast, was dich so richtig geflasht hat, wo du nochmal was hast, wo man auch sagen kann, es kommt nicht so oft bei Brettspielen vor, dass jemand was wirklich Neues erfindet. Und das war ja was wirklich Neues. Und da nochmal einen Schritt zurück zu machen, das vergessen und nochmal komplett neu erleben zu können, vor allen Dingen dann, wenn man es wirklich gut findet, das ist total nachvollziehbar.
Ja, und man, also ich nehme an, du bist jetzt auch kein großer Escape-Room-Freund dann, wenn es so...
Schon ein paar Mal gemacht, aber es ist schon okay. Also das ist was anderes, weil du dann, ist es was anderes? Ich sag jetzt, es ist was anderes, weil es so ein Happening ist, aber in Wahrheit ist es ja gar nichts anderes. Gell?
Ja, aber also ich finde, Happening gehört ja schon zum Gefühl dazu. Das ist ja.
Ja, genau. Nee, ich meine nur, ob ich jetzt sagen kann, dass ein Escape Room sich großartig von so einem Exit-Spiel unterscheidet. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so. Die Exit-Spiele machen das ja schon eigentlich ganz gut, dass die halt dieses Gefühl simulieren. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel hier in Hillesheim haben wir ein Exit-Room in so einem Krimi-Hotel. Und das ist halt schon cool, was die machen. Du kommst halt erst in so einen kleinen Raum und du denkst, oh, was soll denn hier alles passieren? Der ist ja relativ klein, aber da kommt halt noch was. Aber das musst du erstmal entdecken. Und das ist halt cool, so in der Fülle des Raumes. Und es gibt ja viele Escape Rooms, die das mittlerweile echt gut machen, wo du dann einen Raum nach dem anderen hast und dann baut das irgendwie aufeinander auf und so. Und es ist auch so gemacht, dass du damit 6 Leuten reingehst und es können halt alle an verschiedenen Ecken irgendwas machen. Das ist sowieso gut. Und oft hast du ja bei so Rätselspielen, die gehen dann bis 6 Personen aber es gibt ein Rätsel und dann kommt das nächste und dann kommt das nächste. Und das ist halt, ne, dann ist eher so ein Zwei-Personen-Ding meistens, wenn man ehrlich ist. Es gibt nicht viele, eher diese Fälle, die sind, also wenn du so, du hast so einen Umschlag, machst den auf, hast alle Informationen komplett und dann kann jeder irgendwo ein bisschen lesen, alle tragen was zusammen und so, dann hast du eher so das Gruppengefühl. Aber meistens sind ja auch die Exit-Spiele eher was nicht für eine Gruppe, sondern eher was für zwei Personen. Da mag es auch Ausnahmen geben, wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber die Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe, ist, dass selbst vier Leute für die meisten, ich sage jetzt nicht nur Exit, sondern auch Adventure Games oder was auch immer, ne, was es da so gibt.
Also die Gruppe braucht Disziplin, sagen wir es mal so, ne?
Ja.
Naja. Also ich fand das, was das relativ, also einen sehr coolen Twist eigentlich so ein bisschen drauf, was allerdings dann auch wieder andere Probleme hat, war die drei Kolosse. Was ich
das habe ich hier stehen, irgendwo da.
Ich spoilere dich aber auch nicht, wenn ich jetzt was sage.
Ja, ja.
Das, da spielt jeder quasi, also man spielt Professoren, das kommt im Intro, steht sogar, glaube ich, hinten drauf. Und jeder spielt einen anderen Professor. Mhm. Und das ist natürlich für das Rätsellösen, ist das völlig egal, ob du jetzt der Professor für der Chemie bist oder der Professor für ältere Sprachen. Ist völlig egal. Mhm. Ja. Aber allein dadurch, dass jeder so eine Rolle hat und dadurch, dass dann bei den Vorlesepassagen zum Beispiel jeder dann seins vorliest, hat man halt gleich so ein bisschen jeder so ein bisschen mehr reingeholt, hat dann auch andere Probleme, wenn du halt nicht die volle Besetzung bist, dann muss einer zwei Rollen machen, dann ist dann wieder die andere Sache, aber ja, also es war nochmal so gut, dass alle so ein bisschen abgeholt werden und es gibt ja auch Leute, die dann einfach mehr involviert sind in dem Fall, andere sitzen eher still daneben und gucken mal so ein bisschen, haben trotzdem genauso viel Spaß und sind dann aber trotzdem involviert, dadurch, dass sie halt diese Rolle mit drin haben und war eine schöne Idee, das nochmal zu
machen. Ja, cool.
Fand ich so. Aber also Escape Rooms haben natürlich super viele Ideen noch reingebracht und gerade mit so 2.0, die dann, also ich habe einen Escape Room mal gemacht, da standen wir dann zu mehreren um so einen Sarkophag rum und einer musste sich halt reinlegen und wir mussten den Deckel drauf machen und keiner wollte das machen. Das war sehr, sehr schön.
Ja, cool. Ja, hört sich aber auch spannend an.
Ja, es, wir sind schon wieder beim Überleben. Irgendwie zieht sich das hier durch.
Ja, okay. Gut, dann kommen wir zu dem Regalfach. Und diesmal habe ich eins in der Mitte gewählt, und zwar unten in der Mitte. Und ich bin ganz froh, dass ich das gemacht habe, weil da nämlich Spiele drin stehen, die in diesem Podcast mit Sicherheit niemals vorgekommen wären. Und auch Spiele, die tatsächlich Sinn machen, dass sie so nebeneinander stehen, wie sie nebeneinander stehen. Und ja, aber es geht halt alles in die richtige Richtung. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass ein Spiel dabei war, was eigentlich relativ schlecht bewertet ist im Verhältnis zu den anderen, zu dem ich aber quasi gar nichts gefunden habe. Weder ein YouTube-Video noch sonst irgendwie was, weil ich bereite mich ja schon immer auf dieses Gespräch hier vor und gucke mir die Spiele dann an, weil viele kenne ich ja auch nicht. Und das erste Spiel, über das wir jetzt kurz reden, ist Conradin oder Interregum von 1993.
Von Kuhlmanns Geschichtsspiele, genau.
Ja.
Und mit Kuhlmanns Geschichtsspiele ist eigentlich auch schon alles gesagt. Und das ist, also man merkt, dieses Spiel, in jeder Phase dieses Spiel atmet die Begeisterung des Autors für die Epoche und für die Zeit, atmet das aus. Dieses Spiel spielt im 14. Jahrhundert und jeder spielt einen Fürsten und jeder hat unterschiedliche Ziele. Der eine möchte sich zum König, zum deutschen Kaiser krönen lassen oder erst mal zum König krönen lassen und dann zum Kaiser krönen lassen. Der eine möchte König sein, ohne dass es einen Gegenkönig gibt, einen gewählten Gegenkönig. Der andere möchte einfach nur reich werden, der andere möchte schöne Ritterturniere veranstalten und so weiter und so fort. Und
so richtig asymmetrisch also.
Ja, doch durchaus asymmetrisch, aber es ist nicht so, dass jede Fraktion unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Aktionen zur Verfügung hat, aber die Ziele, Ziele sind sehr asymmetrisch. Und ich meine, wir reden von 1993, da war das Spieldesign auch noch ein anderes, sage ich mal. vor über 30 Jahren. Da war noch nicht dann groß mit jeder unterschiedliche Fraktion und Playersheet. Und vor allen Dingen, dieses Spiel ist halt auch, also ein kleinst klein Verlag.
Ja.
Ich glaube, die erste Auflage waren 100 Stück.
Ach krass, okay.
Oder so.
Ja.
Aber es ist halt, also diese Epoche ist so gut abgebildet da drin. Das bedeutet aber auch, dass alle Spielenden sich darauf einlassen müssen. Das ist kein gewöhnliches Brettspiel, sage ich mal. Also als Beispiel, wenn ich dort mit meinem Heerhaufen irgendwo auf eine Stadt belagere und schaffe zu gewinnen, sind wir es ja gewohnt, dass mir die Stadt danach gehört. Aber im mittelalterlichen Lebenswesen oder im spätmittelalterlichen, frühen Neuzeit-Lebenswesen gehört mir die Stadt dann nicht. Weil die hat ja dem anderen auch nicht gehört. Das war ja nur das Lehen von einem.
Ja, okay.
Und
ja.
Sondern gehört hat, ne, und dann, okay, ich kann die Stadt jetzt schleifen oder entsprechend, um den anderen zu schaden, oder ich kann dann entsprechend Geldsummen rauspressen aus der Stadt und so weiter und so fort. Aber es ist nicht so, dass ich dann da die Besitzung habe. Und das muss man sich erstmal darauf einlassen, auch die Denkweisen von den ganzen Sachen da zu machen. Und es ist halt auch so ein 6-Stunden-Spiel. Und es hat, ich glaube, es hat eine Standardregel und dann gibt es noch Zusatzregel A bis, ich glaube, X. Die alles Mögliche abdecken, die auch super cool sind. Dann mit, okay, hier kommt jetzt noch die Sonderregel, wie kann ich meine Kinder verheiraten, möglichst. Effizient und so. Das, also wenn, der seltene Fall, dass wenn man 6 Leute zusammenkriegt, alle die Regeln vorher kennen und man 6 Stunden das Spiel durchspielt, dann ist es richtig gut. Dann hat man wirklich ein sehr einmaliges Spielerlebnis. Am besten haben die 6 Leute auch noch richtig Bock auf diese Epoche.
Ja.
Du kannst dir vorstellen, wie oft dieses Spiel bei mir auf den Tisch kommt.
Ja, nicht so oft. Man hört das schon. Da waren zu viele Wenns dabei.
Aber es ist halt wirklich ein Work of Love. Also es ist wirklich aus der Liebe zu dieser Sache gemacht. Und also der Spielplan ist zum Beispiel eine original mittelalterliche Karte.
Okay.
Ne? Und das ist halt, also da steckt so viel Liebe zum Detail drin, dass es wirklich ein schönes historisches Spiel ist.
Okay. Ja, dann. Das hört sich wirklich interessant an, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht spielen wollen würde. Aber es hört sich auf jeden Fall super interessant an. Und wir bleiben für den Rest des Regals auf jeden Fall, zumindest für die ersten 5 Spiele, die dann von links nach rechts in diesem Regalfach stehen, bei realen Ereignissen. Denn das nächste Spiel ist Gleichgewicht des Schreckens, oder die meisten werden es kennen unter Twilight Struggle. Das ist, muss man sagen, im Boardgame Geek Overall Ranking auf Platz 15, unter den Wargames auf Platz 2 und unter den Strategiespielen auf Platz 17. Das ist bewertet mit einer 8,2 für exakt 2 Spieler, die sehr lange sich damit beschäftigen müssen und hat eine schwere...
Es kann auch sehr schnell gehen. Es kann sehr, sehr schnell gehen.
Okay. Und dann haben wir aber auch ein Weight von 3,61. Also zumindest laut den Boardgame-Geek-Usern nochmal ein Schippen drauf zu dem Spiel von vorhin.
Yes,
wir haben hier ein kartengesteuertes Spiel. Also es funktioniert dann wahrscheinlich ganz schön anders, gell? Hier haben wir eher so, dass wir... das Gleichgewicht beruht auf Einflussnahme, ne?
Ja, also das war ja auch sehr lange bei Balkan League auf Platz 1. Er hatte sehr, sehr lange die Rankings angeführt. Und ich finde auch zu Recht, es ist ein bisschen lustig, dass ihr jetzt das historische Wargame-Regal rausgesucht habt, weil das überhaupt nichts mit meinen Spielen zu tun hat, aber es ist in Ordnung. Ich liebe diese Spiele. Dieses Zwei-Personen-Kalter Krieg-Konflikt zwischen USA und Sowjetunion. Wir probieren in der Zeit von ungefähr 49 bis 90 halt möglichst viel Einfluss für unseren Blog zu generieren. Es ist das Card-Driven, Wargame ist es eigentlich nicht. Also es ist eigentlich kein Wargame, aber ein Card-Driven-Spiel. Und wir probieren eben Einfluss in den verschiedenen Regionen der Welt zu bekommen. Und das können wir, indem wir mit Karten auf zwei Arten nutzen. Entweder als Operation Points, wo wir dann, keine Ahnung, wenn eine Karte drei Operation Points hat, dürfen wir halt drei Einfluss setzen. Dürfen den Einfluss aber nur benachbart zu Einfluss setzen, den wir bereits haben. Also wir können nicht einfach beliebig setzen. Und wenn jemand anders das Land kontrolliert, dann kostet es auch mehr, wenn wir da Einfluss reinsetzen. Also man kann nicht einfach so ein bisschen Einfluss auf Kuba oder so. und die Alternative, wie man eine Karte noch benutzen kann, ist halt über das Ereignis. Und was das Spiel dann geschickt macht, ist, dass Ereignisse entweder neutral sind. Dann kann ich mich immer entscheiden, ob ich es als Operation Points oder als Ereignis ausspiele. Oder ein Ereignis ist einer Seite zugeordnet. Und wenn ich ein Ereignis meiner Seite ausspiele, dann muss ich mich auch entscheiden, mache ich als Ereignis oder als Punkte. Wenn es aber der Gegenseite zugeordnet ist, dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel als US-Spieler ausspiele, dass die Sowjets jetzt Mittelstreckenraketen auf Kuba stationieren, dann findet das Ereignis halt einfach statt. Dann kriege ich die Punkte zwar, die Operation Points, aber das Ereignis findet statt. Und das sorgt halt dafür, dass ich ständig, also in jedem Zug muss ich meine Hand genau überlegen, wie spiele ich sie aus, welches Ereignis will ich haben. Ich muss meine Hand auch ausspielen. Und dann im Zusammenhang mit diesem, wie toll dieses Spiel, diesen Twilight Struggle halt darstellt, finde ich fantastisch. Also wenn ich es ist auch das Lieblingsspiel von meiner Freundin, wenn wir das zusammenspielen, das ist, also wenn sie ihre Kartenhand sieht, dann gehe ich immer erstmal noch eine rauchen, während sie die Kartenhand überlegt, wie sie diesen Zug dann ausspielt, was nach einer Karte von mir dann wieder obsolet ist, aber wie viel man da überlegen kann, die Karten sind halt unglaublich gut gebalanced bei diesem Spiel. Nachteil davon ist, beim ersten Spiel wird man verlieren gegen jemanden, der das Spiel schon kennt.
Das habe ich auch schon gehört, ja.
Also man muss dieses Spiel wirklich lernen, man muss sich darauf einlassen, aber dann wird man auch belohnt. Jetzt sind wir wieder beim Flaschengeist. Also ich möchte nicht, dass der Flaschengeist mich verhext, dass ich alles von Twilight Struggle vergesse, dass ich das jetzt zum ersten Mal spiele, dann bin ich völlig überfordert damit.
Ja. Und all das muss man schaffen, ohne einen Atomkrieg auszulösen, weil sonst hat man sofort verloren, ne?
Ja, also es kann halt passieren, dass das DEFCON auf 1 fällt. Dann, also das Gemeine ist, es kann halt, also man verliert, wenn halt die Spannung zwischen den Blöcken sich zu hoch steigern und einfach der nukleare Fallout beginnt. Das Problem ist, man verliert, wenn das im eigenen Zug passiert. Und ich habe ja gerade gesagt, wenn man halt ein Ereignis der anderen Seite ausspielt, dann passiert das Ereignis für den anderen. Aber es ist ja mein eigener Zug. Also wenn ich jetzt sowas, also es gibt zum Beispiel, also die berühmteste Karte ist Lone Gunman und CIA Created, also die Gründung der CIA und der einsame Schütze bei Kennedy. Und wenn ich halt diese Karte ausspiele, darf der andere erstmal was machen für einen Operation Point.
Okay.
Und wenn ich das mache, während DEFCON auf 2 ist, wird er natürlich irgendwas machen, dass DEFCON auf 1 fällt. Und dadurch das Spiel beenden und ich habe verloren. Und dann habe ich diese Karte auf der Hand. Wann spiele ich die jetzt wie aus? Und das ist unglaublich gut bei diesem Spiel gemacht. Aber man merkt da schon, also ne, man muss halt dann zum Beispiel wissen, okay, CIA Created ist halt drin im Deck und ich muss das halt wissen. Und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich mich nicht darauf vorbereiten. Das ist das große Problem dieses Spiels. Das ist halt sehr lang. Abgesehen davon, dass es unglaublich hässlich ist. Also, aber GMT ist ja nicht unbedingt bekannt für besonders schöne Spiele, sage ich mal. Ja. Obwohl sie sind besser geworden in den letzten 5-6 Jahren, aber das ist zum Beispiel ein Cover, das ich mir, glaube ich, nirgendwo hinhängen würde. Weil es einfach, nee.
Naja, dann machen wir doch direkt mit GMT weiter. Nämlich mit For the People. Wir bleiben beim Wargame, ändern nur die Zeit. Wir drehen die Zeit so ein bisschen wieder zurück Und wenn man sich so die Bilder anguckt für For the People, sieht man wieder 1000 Felder, 1000 Marker auf irgendeiner Karte. Und man denkt so, oh mein Gott, ey, wenn ich das spiele, selbst wenn ich nur zu zweit spiele, weil es geht nur zu zweit, wie kann man da den Überblick behalten?
Ich glaube, man muss halt Interesse für die Epoche haben und halt schon was über die Epoche wissen. Ich glaube, wenn man, es gilt für alle die Spiele hier, wenn man einfach vollkommen wissenslos über diese Epoche reingeht, dann, also bei For the People geht es um amerikanischen Bürgerkrieg, also Sezessionskrieg. Und wenn man da nicht mit Interesse reingeht, sondern einfach nur das als Spielspiel sieht, dann wird man keinen Spaß haben. Weil dann, als eigentlich, wenn man nur als Spielspiel, ist es halt nicht spannend. Dann ist halt die Karte, hat dann halt nicht den Impact oder die, das Gefühl, wie für jemanden, der es, der halt weiß, was, also was steckt hinter dieser Karte. Also was steht ja zum Beispiel in der Gettysburg Address, die Lincoln Befreiung der Sklaven zum Kriegsziel erklärt hat, was bedeutet das? Überhaupt, ja, für jemanden, der das nicht kennt, ist das halt einfach, ja, es ist eine Karte, die bringt mir, dass ich auf der Kriegsmüdigkeit 10 nach oben gehe. Ja, okay, gut.
Ja.
Danke
ja,
für
ja,
nichts.
Ist dann, man darf sich zu sehr abstrahieren, gell? Wenn man da so ein bisschen den Hintergrund hat, dann kann man ganz anders in dieses Spiel reinsteigen, weil vor allen Dingen diese ganzen Generäle und so, die da drin vorkommen, das sind ja echte Generäle, die es dann auch gegeben hat. Ich weiß nicht, wie gut die recherchiert sind. Ich habe nur gesehen, dass die auch ihre eigenen Spezialfähigkeiten haben und so, wenn die mit in gewissen Kampftruppen mit drin sind. Das finde ich schon interessant.
Ja, aber wenn man das halt nicht weiß, dann ist so, ja, okay, und jetzt? Aber wenn beide, ja, wenn wieder beide Spielenden das wissen, dann ist so, ah ja, okay, jetzt musst du McLellan zum Oberbefehlshaber machen, das tut mir sehr leid für dich. Und der andere grummelt dann vor sich hin, das ist halt der Typ, der dann der sich halt geweigert hat, alle Befehle auszuführen und lieber sich eingegraben hat und nichts gemacht hat. Das ist dann,
ja, ja.
Aber das wird halt im Spiel dann auch reflektiert.
Ja.
Und wenn man es wirklich, also wenn das Spiel jetzt nicht in dieser Epoche spielen würde und abstrahiert wäre davon, wäre es wahrscheinlich kein gutes Spiel.
Okay. Ja, was ich auch hier interessant fand, ist ja auch kartengetrieben, was ich hier mache, aber in Kämpfen wird auch tatsächlich gewürfelt. Ich habe zwar die Möglichkeit zu manipulieren und kann ja auch damit kalkulieren, dass ich diese Manipulationsmöglichkeiten habe. Und ich will es also nicht auf eine Stufe mit Risiko stellen, weil das ist ganz bestimmt nicht. Aber es ist natürlich immer, wenn es ist halt nicht so deterministisch. Es ist wie so ein echter Kampf. Du weißt, ich gehe mit einer Übermacht hinein und werde das wahrscheinlich gewinnen. Aber es kann auch immer noch das Quäntchen Glück sein, was den anderen dann doch noch nicht unbedingt zum Sieg vielleicht verhilft, aber mir doch irgendwie sich stärker entgegenstellt, wie ich das gedacht habe. Und ich finde, das kann nur ein Würfel solche Emotionen hervorrufen.
Ja, also das Spiel will ja auch, also das Spiel ist jetzt Grand Scale, wie es bei den Wargames so schön heißt. Also du hast halt wirklich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Schlacht, die du ausfechtest oder noch kleiner hier deine, jede Person einzeln, dein keine Ahnung, Advanced Squad Leader mäßig, dass du jeden deiner Soldaten einzeln hast, sondern du hast halt wirklich die große Karte mit allem und du sollst halt das Gefühl von, ja, Oberbefehlshaber, Linke, also in dem Fall dann die Präsidenten des Nordstaaten und der Südstaaten haben. Und du schickst die halt dahin und hoffst das Beste. Es ist halt ja, so dieses, kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Und ja, klar, ist, also, ganz doof gesagt, ich glaube, man dürfte es keinem Wargamer sagen, dass es ist wie Risiko, aber ja, natürlich hat es, also dieses, ne, natürlich hat es Glücksfaktor drin. Und das ist aber auch vollkommen okay, weil das
find ich auch okay.
Ist gar nicht der Punkt und das schafft ja auch Momente.
Ja,
ne,
ja.
Das ist ja genau das Ding, das ist halt so, es will ja nicht Schach sein. Und wenn es dann Schach wäre, dann oder deterministischen Kampf hätte, ja gut, dann gibt es halt einfach beste Züge, die man dann immer macht.
Ja, ja.
Und nee, man will ja dann sagen, okay, ja, ich riskiere das jetzt. Ich schicke jetzt meine Kavallerie an dieser Armee vorbei in Raid ins Hinterland. Mal gucken, ob sie wiederkommen. Ne? Mal gucken, was passiert. Vielleicht zerstört sie seine Eisenbahnlinie. Super, dann ist fantastisch. Ja. Und wir werden sehen, was passiert. Mhm.
Okay. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und mit dem nächsten Spiel hast du es geschafft, dass ich mein allererstes Shut Up and Sit Down Video geguckt habe, jemals.
Spricht das für das Spiel oder gegen das Spiel?
Das weiß ich nicht. Es hat mich auf jeden Fall gut unterhalten. Shut Up, Sit Down ist ein riesengroßer YouTube-Kanal über Brettspiele. Und die haben ja fast 500.000 Follower. Das ist ja schon viel in so einer Brettspielszene. Und ich habe immer nur viel davon gehört, so dass die so gute, aufwendige Videos haben. Und hier war es so, dass es war so wie so eine Dokumentation, wenn irgendjemand über irgendwas berichtet. Weißt du, er sitzt so auf dem Stuhl und sagt so, also, ich habe so lange an dieser Regel gearbeitet und guckt euch diesen Zugablauf an. Ja, er hört nicht auf. Ja, er hört wirklich nicht auf. Und dann geht das halt immer so weiter, das Spiel. Und am Ende sagt er so, also ich bin ja wirklich nicht dumm. Aber ich konnte dieses Spiel nicht spielen. Es war zu kompliziert. Ich konnte es nicht spielen. Und meine Freunde haben gesagt, wir kommen irgendwann vorbei und wir spielen das Einstiegsszenario. Wirklich, wir machen das. Aber ich habe sie einfach nur rausgeschickt und habe die Tür zugemacht. So nach dem Motto war das halt aufgezogen. Mit einer Komplexität von 4,45 von 5. Also krasser geht's ja schon fast nicht mehr. Mit einer enormen Spielzeit. Aber 2 bis 6 Personen, also mal nicht nur wieder so ein Head-to-Head 2-Personen-Ding. Virgin Queen. Gibt es eine ganze Menge, was es da zu tun gibt. Also ein fettes Teil.
Das ist korrekt.
Ja.
Wobei man fairerweise sagen muss, es scheint, also ja, offiziell 2 bis 4 Leute, aber es wirklich gut ist es mindestens 4.
Boardgame Geek sagt am besten als 6.
Ja, definitiv.
Krass.
Also das
okay. Tagesaufgabe.
Ja, also das, ich glaube, das ist das Problem des Formates, das, oder zumindest von Leuten, die ihre Spiele halt sortieren nach ähnlichen Spielen, die zusammenstehen. Das heißt, wir sind jetzt wieder beim ähnlichen Dings und wir sind jetzt hier im 16. Jahrhundert, Virgin Queen, also Elisabeth I. Von England, und wir haben wieder eine historische Epoche, die wir spielen, halt die, wo halt sehr viel passiert. Und all das kann man halt in diesem Spiel auch machen. Also als Großbritannien, England sind wir halt gerade im ersten goldenen elisabethanischen Zeitalter, wo man halt dann hier mit Künstler fördern von, ich habe auf einmal Shakespeare auf meiner Seite. Ich möchte aber auch meine Piraten mit Francis Drake losschicken. Gleichzeitig muss ich mich mit den Schotten im Norden herum ärgern. Und nebenbei habe ich auch noch die Pulverfass-Rebellion der Katholiken im Land zu Hause. Die Spanier sind sowieso überall auf der Welt. Spanien war überall. Es gibt auch ein sehr schönes Let's Play von diesem Spiel, wo der eine Spanier spielt und wow, Spain. Spain's everywhere. Ne, du musst deine Kolonien, die Schatzflotte verwalten. Du hast nebenbei mit den Ottomanen, schlägst du dich im Mittelmeer herum. Der Papst hat dann auch noch mal eine Anfrage an dich. Und vor deiner Haustür stehen die Franzosen, die gerade drohen, protestantisch zu werden, was du überhaupt nicht zulassen möchtest. Dann hast du noch den 80-jährigen Krieg in den Niederlanden, wo gerade die Protestanten, die Calvinisten, den Aufstand proben. Wenn du die Protestanten spielst, hast du das und das. Ja, man hat sehr viel zu tun bei diesem Spiel. Es ist komplex, es ist GMT, es hat diesen Regelaufbau mit 14.1.3.7a.
Ich habe das nämlich, er hat diese Liste gezeigt und ich habe mal aufgeschrieben, es sind 8 Phasen, denkt man ja gut, 8 Phasen geht, aber diese 8 Phasen sind in 27 Unterphasen eingeteilt.
Das ist korrekt.
Und an denen muss man sich erstmal langhangeln und das finde ich schon hart für so eine Zugübersicht.
Das Wort Übersicht ist dann halt vielleicht, also ja, also es ist auch wieder ein bisschen das Problem, wenn alle am Tisch über die Epoche Bescheid wissen. Ne? Und halt auch wissen, was passiert da, was können die, was bedeutet das. Wenn alle die Regeln vorher halbwegs drin haben und alle daran Spaß haben, sich auf sowas einzulassen, dann ist es, also der Nachfolger von Here I Stand, also wie stehe ich nun, war also das mit dem, war der erste Teil davon über Luther und die Folgen davon, und jetzt sind wir halt schon so 60, 70 Jahre weiter, und wenn alle auf diese Sache Bock haben, dann ist es eine großartige Spielerfahrung. Und dann ein gutes Spiel, aber ich glaube, richtig gespielt habe ich es 3-mal in meinem Leben.
Ja, okay, glaube ich.
Ich weiß alles noch von jeder dieser 3 Partien.
Ja, okay, das glaube ich. Weil es halt dann immersiv ist, ne? Wenn du dich so auch damit beschäftigst, ne, wie du sagst, dann spürst du das Spiel anders, glaube ich.
Also es ist so ein bisschen, also als Beispiel in meiner einen Spielegruppe ist zum Beispiel, wenn wir mal dann irgendwie doch nur zu zweit sind, dass einer dabei, wenn nur ich und er Zeit haben, dann gibt es nichts anderes als Star Wars Rebellion, was er spielen möchte, weil er halt so okay. ein Star Wars-Fan ist und für ihn ist das halt immersiv.
Ja, ja, okay.
Weil er halt sich in dieser Welt da so auskennt und darin so Spaß hat und ist natürlich auch leichter, so eine Immersion bei Filmen dann, sage ich mal, zu erzeugen. Und genau das machen diese Spiele, die wir jetzt hier alle bisher schon hatten, halt für diese entsprechenden Geschichtsepochen.
Mhm.
Das ist halt schon sehr speziell, muss man halt mögen und ich glaube auch, dass viele Leute daran keinen Spaß hätten. Also ich meine, du hast dann Counter für, also ein Ort kann spanisch sein oder niederländisch, aber auch spanisch-katholisch, spanisch-protestantisch, niederländisch-katholisch, was waren es, 28 Unterfasen?
27, ja.
Ja, okay, ja, dann geht es natürlich leicht.
Alles unter 30 geht noch.
Alles unter 30 geht noch, genau. Also das Regelbuch ist super lang und man muss sich wirklich darauf einlassen und dann halt auch noch zu sechst.
Mhm. Naja,
das findet man halt, das ist eigentlich eine Sache für Convention.
Mhm.
Ja, und es ist auch vollkommen okay und aber was, und das ist auch ein bisschen das Schöne, wir waren jetzt relativ viel, das ist ja auch ursprünglich DMT, man weiß auch, wie viel Arbeit, also wie viel zum Beispiel historische Arbeit in diesem Spiel steckt. Also wenn man sich damit auseinandersetzt, dann, also zum Beispiel meine Freundin hat über Gleichgewicht Schrecken über Twilight Zweige so viel über den Kalten Krieg gelernt.
Ja.
Das, man lernt halt da auch richtig was. Ob das jetzt, ob man das möchte von einem Spiel, ist dann nochmal eine andere Frage. Ne? Manchmal möchte
ja, aber ich glaube, aber du lernst hier anders. Also bei Twilight Struggle oder hier mache ich ja was, das steht auf den Karten und das hat eine Auswirkung darauf. Die Leute sagen immer, mir gefällt Flügelschlag, weil da steht immer so ein kleiner Flavortext drunter. Dann lerne ich was über die Vögel. Das würde ich so erstmal verneinen. Ich glaube, nicht viele Leute lernen über Flügelschlag wirklich was über Vögel. Aber hier kann ich mir das schon vorstellen, weil in deinem Kopf ja schon direkt mit deiner Aktion verknüpft entstehen, wo du dann auch erstmal ein Interesse vielleicht bekommst, oh, das muss ich mir mal durchlesen, was ich da jetzt wirklich gerade gemacht habe und wie war das denn wirklich, weil bei dem Spiel kannst du ja wahrscheinlich auch Dinge machen oder die Geschichte in eine Richtung lenken, wie sie wahrscheinlich nicht war.
Ja, aber du hast doch zu jeder Karte dann halt einen kleinen historischen Absatz in dem Regel.
Ja, das ist halt voll geil. Aber weil es halt auch wirklich passiert, das ist nicht einfach nur ein Flavortext, sondern das, was die Karte macht, machst du dann ja auch wirklich. Und ich finde das, ich glaube, das macht eine ganz andere Verknüpfung im Kopf.
Dazu. Ja, das auf jeden Fall. Aber es sorgt halt auch dafür, dass so richtig cool die Karte auszuspielen halt hauptsächlich dann ist, wenn du das schon weißt.
Ja, das
ist. Also wenn ich weiß, dass jetzt, keine Ahnung, bei Virgin Queen Brandflöße losschicken bedeutet halt, dass die spanische Armada gewisse Probleme bekommt. Das, das weißt du dann damit. Dass,
ja.
Und das, wenn es halt einfach nur heißt, okay, ich kann jetzt da irgendeine Flotte reduzieren, ja, okay, gut, das, ja, schön.
Naja.
Ist ein gewisses Problem, sagen wir es mal so. Ne? Aber wie gesagt, wenn sehr viele Vans, aber wenn diese Vans getroffen sind, und das zieht sich jetzt ein bisschen durch. Vielleicht sollten wir für das letzte Spiel noch das ganz rechts nehmen, weil es dann nicht immer noch in eine andere Richtung geht, damit ich nicht jedes Mal das Gleiche sage zu dem Spiel.
Ja.
Dann ist das, also das ist halt auch nochmal besonders in dem Genre, sage ich mal, weil es halt bis sechs Leute geht.
Ja.
Die meisten anderen gehen in dem Genre ja zwei Leute und es geht bis zu sechs Leute. Und obwohl alle wirklich was sehr anderes machen und mit anderen Sachen beschäftigt sind, macht es allen Spaß. Also das ist, und es ist auch unglaublich gut gebalanced, damit hier Stand ist noch ein Tick besser gebalanced, dass da kann, gibt es noch zwei, drei Sachen, wie bei Spanien sowieso überall Spanien relativ schnell gewinnen kann, aber es ist halt trotzdem so, dass man das Gefühl hat, als jede Person, okay, ich könnte jetzt was tun, ich mache was, Und ich meine, ja, es gibt eine extra Tabelle dafür, was passiert, wenn man von Elisabeth I. sitzen gelassen wird, wenn man ihr vorher einen Antrag gemacht hat. Das, also allein ja, dafür muss es doch mal eine spezielle Tabelle geben. Das ist doch mal
fantastisch. Ja. Da, ich habe aber auch gesehen, da gibt es so viel, diese Heiratsblätter und Wissenschaft, Spionage, Diplomatie, alles. Also finde ich super, super interessantes Spiel. Dann lass uns noch kurz, damit wir die Stunde nicht überschreiten. Soll ja ein kurzer Podcast werden für zwischendurch. Hat noch nie geklappt bis jetzt.
Für den schnellen Marathon.
Genau, ein schneller Marathon. Ich möchte trotzdem, auch wenn ganz rechts, wie du gesagt hast, Pagan steht, aber Pagan kennt ja jeder.
Ach so, okay, gut. Ja.
Würde ich gern noch über Falling Sky reden, nur ganz kurz dann. Das hat mich daran überrascht, weil es dann halt nochmal eine andere Mechanik hat, nämlich, dass ich so eine, über Ereigniskarten wird die Spielerreihenfolge bestimmt. Und wenn du dran bist als Erster, dann muss dir quasi der Nächste in der Aktion schwächer folgen. Das fand ich irgendwie cool. Du entscheidest dich für eine Aktion und die Person, die nach dir dran ist, die eine Person, die nach dir dran ist, muss dann quasi diese Aktion auch machen und schwächer.
Ja.
Und das ist auch so eine Mechanik, die ich noch nie so gesehen habe. Das gibt's ja oft, dass andere folgen, aber nicht, dass ich die dazu bringen kann, weil das kann ich ja auch strategisch und taktisch cool einsetzen. Und das stelle ich mir auch ziemlich gut vor. Es ist ja auch ein Spiel, sagen wir mal, Asterix und Obelix gegen Rom, wenn man es
ja,
so
quasi
comic-mäßig.
Ja, ja, aber es ist nichts anderes. Ja,
ja, also der römische Feldzug Richtung heutzutage Deutschland, kann man sagen, irgendwie
ja,
so in die Richtung.
Ja, nee, Gallien, Bello Gallico, auf jeden Fall. Deutschland kommt nicht vor. Also die Germanen kommen ab und zu mal rüber, aber
stimmt, die sind eine nicht spielbare
Fraktion, genau.
Ja,
die kommen dann auch mal so rübergerannt über alles. Ist egal, wer da steht, einfach mal. Wie wir die Germanen kennen, rennen sie einfach über alles rüber.
Ja, ja. Ja, also das muss ich sagen, das fand ich auch spannend. So, ja. Das sind alles Spiele, wo ich sagen würde, nee, am ehesten noch Gleichgewicht des Schreckens vielleicht, anstatt die anderen. Aber trotzdem haben die alle für ihre Art sehr interessante Mechaniken, wo du denkst, ja, eigentlich ist es schon geil irgendwie. Weil es gibt so normalen Brettspielen, findest du das so nicht?
Also ich glaube, das Falling Sky ist ja aus dieser Counterinsurgency-Serie und diese Mechanik mit dem es machen immer zwei Leute in einem Zug eine Aktion.
Mhm.
Und je nachdem, ob du halt die primäre Aktion machst oder die zweite, kann der andere dann nur unterschiedliche Sachen machen oder muss folgen oder du passt komplett, dann bist halt im nächsten Zug wieder dran, wenn nicht und die anderen halt im nächsten Zug. Und das ist super geschickt, ist eine super geschickte, tolle Mechanik, das stimmt. Und wir haben ja auch in dieser Serie, gibt es ja super viele, also das ist jetzt das über den Gallischen Krieg, es gibt das über Kuba, über die Revolution, es gibt über Gandhi in Indien, es gibt aber auch Science-Fiction-Sachen davon, also die nicht auf realen Sachen basieren. Und ich glaube, das ist das Spiel und die Mechanik, was für Nicht-Geschichtsinteressierte allein durch diese Mechanik trotzdem auch spannend ist. Und es ist halt super asymmetrisch. Das ist wirklich die Inkarnation. Okay, vielleicht ist Wut hat ja wirklich nochmal Einzelregeln, sag ich mal, für jede Fraktion.
Ja.
Aber das ist, hier haben wir wirklich komplett unterschiedliche Ziele, komplett unterschiedliche Sachen, die man machen kann.
Mhm.
Und teilweise halt auch komplett unterschiedliche Marker und Mechaniken, die ich halt irgendwie lege. Sind auch in jedem Spiel irgendwie ein bisschen anders. Und man spielt halt immer komplett unterschiedliche Fraktionen, die komplett unterschiedliche Interessen haben.
Mhm.
Und da gibt's, ich glaube, das ist für Leute, die nicht historisch so interessiert sind, die Spielserie, die auch als Spiel einfach super interessant ist, und dann halt zum Beispiel die Science-Fiction-Sachen davon oder sowas, einfach durch diese Counter-Insurgency-Mechanik, macht's halt auch sehr gut. Und zum Thema Komplexität, das ist jetzt auch ein relativ komplexer Teil der Serie. Da gibt es, wenn man nicht die vier Leute ist oder wenn man solo spielt, gibt es Flowchart-Bots. Also man hat einen kompletten 2 DIN A4 Seiten Flowchart für das, was die anderen machen. Also wird dann, also da kann es dann auch komplexer werden. Also ist, wie gesagt, ich finde es sehr spannend, welches Regal zufällig gezogen wurde, weil das halt überhaupt nichts mit meinen Spielen zu tun hat. Aber ich liebe diese Art von Spiele halt auch. Und man kann nicht leugnen, dass der Traum ist, irgendwann mal auch so ein Spiel zu machen. Mhm. Weil es halt einfach immer, also ich möchte eigentlich immer, dass meine Spiele erinnerungswürdige Momente schaffen. Mhm. Sei es halt durch Mechanik oder sei es halt durch Erzählen, sei es halt was auch immer. Oder halt einfach durch Trash-Table-Talk kann es ja auch sehr gut sein. Oder dadurch, dass es einfach super knapp ist. Oder was auch immer. Und das machen diese Spiele halt auch alle. Mhm. Auf ganz andere Art und Weise. Und das ist ja aber auch das Schöne. Also ich meine, auch ein Flip 7 macht einzigartige Momente.
Ja, auf seine Art und Weise, ja.
Genau, also ne, es gibt bestimmt Leute, die sich an die und die Flip 7 Runde erinnern, weil da genau das, ne, ich konnte nur noch das ziehen und dann habe ich das gezogen und bam. Und das muss ich halt bei Flip 7 nicht so lange spielen wie bei Virgin Queen und auch nicht 27 Zugunterpunkte abhaken.
Ja, ja.
Aber es schafft halt immer diese Momente und deshalb mag ich diese Art von Spielen auch sehr, gerade weil es halt, also je mehr, also wir kennen es ja alle, keine Ahnung, bei Twilight Imperium habe ich ja auch dieses Epische einfach und dadurch kommen ja auch diese Momente und immer wenn ich so ein großes, episches Spiel habe, auf das sich dann 6 Leute 8 Stunden lang einlassen und am besten vorher 3 Tage lang die Regel gelernt haben, dann wird das auch episch.
Ja, ja, ja.
Meistens. Wenn es dann natürlich ein doof, also wenn dann mechanisch irgendwas nicht klappt, dann ist immer sehr doof. Mhm. Oder wenn es dann von einem Würfelwurf abhängt oder so und der Rest eigentlich egal war. Aber meistens wird es ja dann, dieser eine Würfelwurf ist dann zumindest sehr episch, sagen wir es mal so.
Gut, dann kommen wir zur Abschlussfrage und zwar zu einem Geheimtipp aus deinem Regal für uns.
Da konntest du dich jetzt nicht darauf vorbereiten, sehe ich das richtig? Das heißt, ich kann jetzt dich auflaufen lassen. Mal gucken, ob du es kennst. Crazy Ways.
Das sagt mir nichts.
Das beruhigt mich. Soll ja auch geheim sein, der Tipp.
Ja, ja.
Das Spiel hat so abgegriffene Karten bei mir, dass es schon ein bisschen eklig ist, vor allem, weil ich das sehr viel im Studio auch gespielt habe und dann halt immer in der Kneipe, wenn du das Spiel treffen hast, aber in der Studentenkneipe, wo die Tische dann auch nicht so sauber waren. Also eigentlich kann ich dieses Spiel nicht mehr spielen, weil die Karten wahrscheinlich hochinfektiert sind. Aber vom Prinzip her ist es ein Eisenbahnrennen, was thematisch nicht viel Sinn macht. Also jeder hat 3 Lokomotiven und man möchte mit seinen Lokomotiven am schnellsten die Strecke hin und her machen. Es gab auch mal eine Version davon mit Dinosaurierrennen, was natürlich viel mehr Sinn macht.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also ja, jedes Spiel wird besser mit Dinosauriern. Aber also jeder hat diese 3 gleichen Lokomotiven und jeder hat auch das gleiche Deck an Karten mit einfach Zahlen von 1 bis 6 und damit bietet man quasi 3-mal auf eine Wertungskarte, die in der Mitte liegt. Auf der Wertungskarte steht dann auch zum Beispiel Lokomotive Typ A geht 2, Lokomotive Typ B geht 3, Lokomotive und so weiter und so fort. Ne?
Mhm.
Und jeder geht halt 3 um, legt eine seiner Wertungskarten hin und bietet damit auch die Bewegung, die man hat. Wenn man halt die entsprechende Wertung dann gewinnt, kann man halt die Lokomotive so weit vorwärts bewegen. Es gibt halt Punkte, wessen Lokomotive als erstes die Hälfte geschafft hat und auch die ersten 2-3 Mal die als erste geschafft hat oder als erstes ein Ziel ist und so weiter und so fort. Lokomotiven können auch andere überspringen, sodass manchmal, ne, also wenn meine eine Lokomotive ganz hinten steht und nur der auf der Wertungskarte liegt, sie darf nur 2 vorgehen, aber sie überspringt dadurch 2, das ist quasi eine 4er-Bewegung, was die Karte sehr interessant für mich macht.
Tiefseeabenteuer lässt grüßen.
Ja, ich weiß gar nicht, von wann das ist. Aber jedenfalls kann ich darüber dann halt sehr viel machen. Und einmal im ganzen Spiel darf man sein Beatdeck, also wenn ich halt die Karten geboten habe, kommt es erstmal beiseite, dann darf ich mein Beatdeck zurücknehmen.
Ah, okay.
Und wann, also dieses, ne, wann biete ich auf was und wann nehme ich das zurück? Und dieses offene Bieten gegeneinander. Also ich sehe teilweise auch, was die anderen geboten haben. Es ist einfach schnell erklärt. Man hat trotzdem strategisch genug Überlegen drin und man hat gutes Gegeneinander mit einerseits genug Trash-Table-Talk. Und warum hast du das jetzt dahin gelegt? Es würde für dich viel mehr Sinn machen, wenn du das dahin... du spielst doch nur gegen mich. Und inzwischen freut sich der Dritte, weil er deshalb gewinnt. Und halt dieses Gegeneinander ist sehr schön und es ist eine halbe Stunde gespielt. Ist nicht, um ein bisschen Kontrast zum Regal zu machen. Und es, ich glaube, es gab halt eine Auflage davon damals. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich dieses Spiel her habe, warum das, also wo das hergekommen ist in meine Sammlung.
Ich glaube aber, der Designer selber, den kennt man ja, das ist Michael Schacht, ne?
Ja.
Der hat ja schon einige Spiele gemacht, glaube ich. Und der Publisher ist Spieler aus Timbuktu.
Wer kennt es nicht?
Aber guck mal hier, der hat ein Spiel des Jahres gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich kenne den Namen doch. Der hat Scudetto gemacht.
Also es ist ein, ich finde, sehr, sehr gutes Spiel für Leute, die halt ein bisschen überlegen, ein bisschen gegeneinander und dieses Gegeneinander bieten. Also es ist jetzt schon, nicht jeder spielt vor sich hin. Aber es ist, auch nicht direkt so hier, ich spiele die Karte gegen dich und damit bist du raus. Aber ich finde, es ist eine sehr schöne Mischung und macht sehr viel in sehr kurzer Zeit. Und es ist wirklich sehr unbekannt.
Ja, das kann man wohl so sagen.
Das Problem bei Geheimtipp ist natürlich, ich habe keine Ahnung, ob man das irgendwo bekommt.
Ist egal, wir haben es jetzt gehört und es hört sich wirklich interessant an.
Und vielleicht hört das Spiele aus Timbuktu oder so. Ich habe keine Ahnung, wer Spiele aus Timbuktu. Also ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Aber vielleicht hören die das und es gibt die 2027-Version mit Dinosauriern wieder.
Ja, das hoffen wir doch. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir es für heute gepackt mit dem Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst.
Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte.
Ja, und ich schließe wieder mit den Worten, bewertet uns gerne bei Spotify oder Apple Podcasts, schreibt Kommentare, kontaktiert uns unter qualitydowntime@podcast.com. War das jetzt richtig? Ich hoffe schon. Und wen habe ich vergessen? Instagram. Schreibt uns bei Instagram, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wenn ihr Themen habt oder Lisas Mama eine Frage stellen wollt. Wir sind da, ihr könnt uns kontaktieren. Dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Quality Downtime.
Wer das hört, hat garantiert keine Downtime.
Gerade im ersten goldenen elisabethanischen Zeitalter, das schwerste Wort, das Englisch hervorgebracht hat.